Wir haben es in den Abkündigungen ja schon gehört, in der kommenden Woche oder in dieser Woche, kommende Woche wäre nächste, also in dieser Woche beginnt wieder die Seelsorgewoche hier in unserer Gemeinde, Leben in Gottes Gegenwart. Seelsorge, das ist ja so, will ich sagen, ein merkwürdiges Wort, aber wer Seelsorge hört, der schrickt irgendwie manchmal zusammen und sagt, ich doch nicht, habe ich nicht nötig, komme schon so gut klar, brauche ich nicht, mir geht's gut. Aber ihr Lieben, da machen wir uns was vor. Alle, jeder und jede, sind durch Umstände, durch Menschen, durch die eigene Lebensgeschichte und durch Beziehungen gezeichnet. Kein Mensch ist heil. Wäre das so, dann hätte Gott diesen Weg in Jesus nicht gehen müssen. Aber weil es so ist, dass wir nicht heil sind, war das absolut notwendig. Und wir leben bewusst und unbewusst mit dem, was uns so gezeichnet hat im Leben. Ich will es einmal so ausdrücken. Dass wir bewusst oder unbewusst damit lernen zu leben, ist notwendig, sonst würden wir gar nicht überleben können. Und dennoch prägt uns das, was wir erlebt, erlitten, durchlebt, erfahren haben. Denn was wir nicht bewusst aufnehmen, was wir nicht bewusst verarbeiten, das ist ja nicht einfach irgendwo abgelegt, sondern das macht was mit uns. Es prägt uns und es nimmt Einfluss auf unser Leben. Es lässt uns handeln, es lässt uns agieren oder reagieren, wie es nicht immer gut für uns ist. Und manchmal, vielleicht ist es sogar mehr als manchmal, wissen wir gar nicht, was auf uns eingewirkt hat. Aber ihr Lieben, Gottes Geist kann uns dahin führen und in einen Prozess oder in den Prozess der Heilung hineinführen. Der Jakobusbrief spricht vom Gebet für die Kranken und auch vom Bekennen der Sünden. So heißt es im 5. Kapitel des Jakobusbriefes. Jetzt muss ich ihn hier noch finden. Klar, Epistel. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das wissen wir alle, ihr Lieben, Krankheit kann belastend sein. Ebenso begangene Schuld. Sünden, die wir so mit uns tragen. Und vergangenen Sonntag war der Predigtext 2. Mose 20, die 10 Gebote, die 10 Worte. Und diese 10 Gebote, sie können uns wie ein Beichtspiegel dienen, wo wir diese Worte, diese Gebote aufnehmen, schauen und sagen, Herr, und zeigen lassen, Herr, wo deckst du etwas auf bei mir, anhand auch dieser Gebote. Und dann dürfen wir damit zu Jesus gehen, ans Kreuz gehen, dürfen das bekennen und dürfen Vergebung erfahren. Und das, was wir beim Abendmahlsgottesdienst, zum Beginn des Gottesdienstes tun, ist ja nicht eine liturgische Tradition allein, sondern das Bekenntnis, das wir sprechen, soll ernstlich und ehrlich gemeint sein. Auch mit den Worten, die wir da vorgegeben haben. Und dann diesen Zuspruch, dir ist vergeben in Jesu Namen. Das macht was. Auch wenn wir das nicht sehen, wenn wir nicht hören, wenn da Lasten abfallen, aber es geschieht. Der Jakobusbrief weist dann einen Weg auch auf, wie wir damit umgehen können. Nämlich bekennen voreinander die Sünden, bitten um Vergebung und Vergebung zusprechen. Was wir so allgemein heute auch hier gesprochen haben, das ersetzt andererseits aber auch nicht, dass wir das persönlich und konkret tun, um in einen Heilungsweg und den Weg des Heilwerdens treten und dann auch gehen zu können. Und dass uns Jesus diese Möglichkeit eröffnet, das ist ja von ihm her keine Bloßstellung, so wie wir das in der Welt immer wieder erfahren. Jetzt kann ich jemanden eins reinwürgen, jetzt kann ich ihm schaden, jetzt indem ich das in die Öffentlichkeit bringe, kriegt er endlich das, was er verdient, wie auch immer die Gedanken sein mögen. Das sind nicht Jesu Gedanken, überhaupt nicht. Er will nicht bloßstellen, sondern er will, dass wir in den Heilungsprozess hineinkommen, dass wir in die Freiheit hineinkommen, dass wir in seiner liebenden Gegenwart erkennen können, hier ist der Ort, der Platz, wo ich schuldlos werden kann. Um nicht mehr länger in irgendwelchen Lügen zu leben und darin das Leben zu gestalten. Und ich weiß, das ist nicht Wahrheit. Das ist eigentlich sehr kräfteraubend und immer mit Angst besetzt. Hoffentlich stolpert nicht jemand mal über irgendwas, was ich übersehen habe. Jesus bringt Dinge ans Licht, damit seine Heilung hineinkommen kann. Aber das heißt, sich ihm ehrlich zu stellen. In diesen Tagen geht mir ein Bericht, einige Gedanken von Johannes Gerloff nicht aus dem Sinn, der natürlich sehr bestürzt auch als Theologe und Journalist, ist Deutscher, lebt aber seit vielen Jahren in Israel und der auch in seiner Betroffenheit Dinge gesagt hat, die mir schon nachgehen. Zum einen auch einige von seinen Kindern und aus der Verwandtschaft sind eingezogen jetzt zum Militär. Aber er sagte sehr selbstkritisch von sich selbst, als Journalist hat er vieles gehört, aber hat so manches gar nicht ausgesprochen, weil er es zwar gelesen, gehört hat, aber nicht für möglich gehalten hat. Und er sagt, es ist Zeit, darüber Buße zu tun und das anzusprechen und sagen, diese Dinge müssen gesagt werden, und wenn sie nicht gesagt werden, dann unterstützen sie diesen Terror. Wenn man in der Hamas-Charta nachliest, ich habe es jetzt nicht getan, aber das haben einige andere, da steht eben auch drin, dass wenn sich die Juden hinter Bäumen und Sträuchern verstecken, dass diese Bäume und Sträucher die Hamas und die anderen rufen, sagen, hier versteckt sich einer, kommt und tötet sie. Und das ist abgetan worden, das steht da geschrieben, ist Propaganda. Nein, es ist Wirklichkeit. Wir sehen es in diesen Tagen. Ganz erschreckend. Und ich habe sie jetzt nicht stehen. Eine Predigt hier zu machen war ganz schwierig. Ich habe, was weiß ich, wie viele Entwürfe verworfen, und die Gedanken gehen mir ja doch durch den Kopf. Es reicht nicht, jetzt an der Seite Israel Solidarität zu zeigen. Das heißt wirklich, den Herrn zu fragen, wo stehen wir? Wo haben wir Schuld auf uns geladen? Auf beiden Seiten gehinkt und nicht eindeutig zu werden. Ich glaube, wir müssen eins auch verstehen, was Israel angetan wird, darunter leidet die Welt. Weil es ist Gottes auserwähltes Volk, das er berufen hat. Und wir hängen daran. Ob wir das wissen oder nicht, wir hängen an diesem Volk. Und es ist unsere Existenz, auch als Christen. Wenn Israel vernichtet wird, werden wir mit vernichtet. Wir sind eingepfropft in diesen Baum. Also gilt nicht nur die Solidarität, es gilt unser Gebet, es gilt unser ganzer Einsatz auch für dieses Volk, gegen das zu stehen, was sich gegen sie erhebt. Gott hat uns, um wieder zum Predigtext zu kommen, Gott hat uns in Jesus so viel Gutes geschenkt. Er hat uns Werkzeuge an die Hand gegeben, damit wir in seiner Freiheit leben können. Und das ist Schuld bekennen, Vergebung zu erfahren, Versöhnung mit ihm zu finden und in seinen Frieden hineinzukommen. Aber es ist an uns, diese Werkzeuge zu gebrauchen und einzuüben. Wer krank ist, der lasse für sich beten. Und das müssen nicht nur die Ältesten sein, auch wenn es im Jakobusbrief so steht. Dann ruft die Ältesten den Gemeindekirchenrat, den Pfarrer, dass sie kommen und beten. Das können auch andere. Nur, wer nimmt das in Anspruch? Nehme ich das selbst jedes Mal in Anspruch? Sack und Asche. Wer krank ist, wer wirklich krank ist, der geht zum Arzt. Und das soll er auch tun. Medizinische Hilfe in Anspruch nehmen oder therapeutische Hilfe ist richtig. Und dennoch werden wir hier ermutigt zum Gebet füreinander, für den, der krank ist. Und ihr Lieben, das ist schon eine therapeutische Funktion, einfach zuzugestehen, ich brauche Hilfe. Und die Unterstützung anderer tut mir gut. Und der krank ist, erfährt Zuwendung, erfährt Nähe, erfährt durch die Salbung mit Öl auch einen körperlichen Kontakt. Das ist alles das, was wir brauchen. So hat Gott uns angelegt. Und gleichzeitig eben öffnet sich der Kranke, der nach Gebet ruft und überwindet Stolz und Scham. Denn das ist oftmals das, was uns hindert, jemanden zu rufen, auch die Ältesten zu rufen. Das ist der Stolz oder die Scham. Aber die Scham gehört zum Stolz auch. Und im Grunde genommen, wenn wir nicht nach dem handeln, was uns die Schrift sagt, sündigen wir. Jakobus 5 Gebet, Salbung, Sündenbekennen nicht zu gebrauchen, wäre demnach Sünde oder ich habe eine falsche Logik. Dann ist der Aufruf aus dem Jakobusbrief der, im Glauben zu leben, Gott und sein Wort ernst zu nehmen und das einzuüben, was hier steht. Und ehrlich, wir tun so vieles einfach ab, weil wir es nicht verstehen. Weil wir es für überholt halten, weil wir in unsere Theologie das nicht irgendwo mit einbauen können. Aber klar heißt es, vorsichtig zu sein und zu fragen, in welchem Zusammenhang stehen die Worte in der Schrift und sie nicht einfach rauszureißen, irgendetwas zu tun, sondern passt das zusammen. Und hier ist es seelsorgerlich gut, eine gute Anweisung in der Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir dienen einander. Wir stehen füreinander ein. Wir rechnen mit Gottes Hilfe, mit seinem heilenden Eingreifen. Und da, wo wir es tun, bezeugen Menschen, denen mit Gebet und Salbung gedient wurde, dass es ihnen gut tat. Das heißt nicht immer, dass auch erwartete Heilung geschieht, aber die Erfahrung, es tut gut. Und manchmal scheint sich auch wirklich nichts zu verändern, aber im Inneren wirkt Gott, manchmal ohne dass wir es merken. Und Menschen berichten dennoch, sie haben wahrgenommen, es wurde für sie gebetet. Wir erfahren, Gemeindeglieder liegen im Krankenhaus, wir beten für sie, dass sie dann später vielleicht sagen, das habe ich gemerkt, es wurde für mich gebetet. Das hat mich getragen. Und das ist auch unsere Aufgabe für Gottes Volk in dieser Stunde. Für unsere jüdischen Geschwister zu beten, dass Gott sie trägt in dieser Zeit, in ihrer Trauer, in ihrem Verlust, in der Ungewissheit auf vermisste Menschen, in dem Schrecklichen, was sie gesehen und durchgemacht haben und vor dem, was da noch kommen mag. In den Seelsorgewochen, die wir eben auch hier haben, sind Zeiten am Kreuz ein ganz wichtiger Bestandteil. Um Vergebung zu bitten, um eigene Schuld, wo eigene Sünde vorliegt, dort abzulegen. Und dann durch die Mitarbeiter zugesprochen zu bekommen, dir ist deine Schuld vergeben. Hände aufzulegen, mit Öl zu salben. Klar, Martin Luther hat einmal gesagt, zur Taufe, im Blick auf die Taufe, Wasser allein tut's freilich nicht. Das Wort muss dazu, das Wort Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, weder die Mitarbeiter in der Seelsorgewoche noch wir alle sind es, die etwas bewirken. Außer, so sagt der Jakobusbrief, das Gebet bewirkt etwas, wenn es ernstlich ist. Also, wenn es Gott etwas zutraut. Wir sind Gottes Werkzeuge, die er gebraucht, um durch das, was wir im Gehorsam tun, heilend zu wirken. So lädt uns der Jakobusbrief ein, dass, was wir nicht verstehen, was nicht in unserer Verfügung liegt, im Glauben gehorsam zu leben und in Verantwortung vor Gott und voreinander zu praktizieren. Immer in dem Wissen, wir sind es nicht. Gott allein ist der Handelnde, aber indem er uns auch gebraucht. Er ist der Befreiende. Er ist der Heilende. Und dennoch Auch in dem Wissen, Heilung ist nicht das oberste Ziel. Körperliche Heilung, nicht das oberste Ziel. Weil das tritt nicht immer so ein. Und es kann durchaus auch bedeuten, auszuhalten und zu ertragen. Aber das Umsetzen von Jakobus 5 bringt die Gemeinde enger zusammen. Hat damit eine diakonische Funktion. Es öffnet uns füreinander, hat damit auch seelsorgerliche Funktion. Und es dient unserer Beziehung zu Gott. Im Vertrauen zu ihm zu gehen, von ihm alles zu erwarten. Und eben auch in der Hoffnung, das Leiden hier, was immer es auch sei, wird ein Ende haben. Und Jesus, der Arzt und der Herr, wird einmal sein Heil im Ganzen vollenden. Und gedacht war, dass wir heute nach dem Gottesdienst zum Heilungsgebet einladen und mit Öl salben. Aus gegebenen Anlass verschieben wir das. Und wenn es zu weit verschoben werden sollte, mahnt es bitte an. Am besten schon am nächsten Sonntag. Weil wir ja nach diesem Gottesdienst dann das gemeinsame Gebet für Israel haben wollen und die Zeit auch durch das Abendmahl nicht zu weit dann verlängern möchten. Darum verschieben wir das Gebet für Heilung und das Salben mit Öl. Aber auch wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, so darf das unsere Einstellung sein, dass wir dem Gekreuzigten und Auferstandenen begegnen, dass er uns begegnet, dass indem wir Brot, Saft oder Wein zu uns nehmen, dass wir ihn aufnehmen und dass er, der der Retter ist und der Heiland ist, an uns und in uns sein Werk zur Befreiung tut, heilt und vieles mehr. Daran lasst uns festhalten, gerade auch in der Zeit, in der wir leben. Er ist, er bleibt der Herr. Er ist und er bleibt derjenige, der uns zu sich ruft, der uns dahin bringt, dass wir vor ihm ehrlich werden, im Lichte leben und so verwandelt werden in unseren Herzen, in unseren Gedanken, dass dort nichts sich einnisten kann, was in das hineinführt, was wir gerade in dieser Woche immer wieder hören und erleben, wie die Hamas in Israel auf schrecklichste Weise gewütet hat. Und wir sehen, wie Israel auf der anderen Seite die Bevölkerung im Gazastreifen warnt, dass sie ihre Häuser verlässt, dass sie vom Norden in den Süden geht. Und was macht die Welt? Sie sagt wieder, das geht doch gar nicht. Das hat die Hamas nicht getan. Aber Israel tut es, sagt die Zivilbevölkerung, versucht euch irgendwie dort oben raus zu schlagen, weil wir nicht gegen euch kämpfen. das macht einen großen Unterschied. Und eins ist mir noch auf dem Herzen und ich sage es jetzt einfach mal auch, wir haben nicht das Recht, in dieser Zeit nicht und ich glaube auch zu einer anderen Zeit nicht, Israel vorzuschreiben, wie es zu handeln und zu leben hat, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, dass sie mit einer täglichen Bedrohung leben, Jahr für Jahr, wir nicht. Und dass unsere Maßstäbe dort nicht gelten. Wir haben andere Spielregeln, die gelten dort nicht. Und die wissen genau, was sie tun, um leben zu können und überleben zu können. Und ich verfolge, soweit ich weiß, das höre davon, auch was dieser eine Militärsprecher immer wieder sagt. Und ich bete auch für ihn, dass er bewahrt bleibt und wir ihn im kommenden Jahr auf unserer Israel-Reise mit den sächsischen Polizisten auch wieder vor uns haben und mit ihm reden können. Bleiben wir an Israels Seite, beten wir für sie und bewahren uns davor, zu meinen, wir wissen, wie es geht. Amen.